Vis-à-vis.
André Thierich ist heute unser Gast im Vis-à-vis. André Thierich ist der Leiter der Tesla-Fabrik in Grünheide. Die Fabrik war in den vergangenen Tagen heftig im Gespräch. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Mein Name ist Andreas Oppermann. Herr Thierich, wie waren für Sie die vergangenen 10 Tage?
Ja, vor allen Dingen waren die vergangenen 10 Tage eine wirklich große Herausforderung für uns hier am Standort, aber letztlich auch ein schockierender Zeitraum, denn wir hätten niemals damit gerechnet, dass wir uns derartigen Anfeindungen als Industriestandort ausgesetzt sehen.
Wie ist das passiert? Wie haben Sie von der Nachricht erfahren?
Das war gegen 5 Uhr morgens. Ich war natürlich noch zu Hause und dann klingelte das Telefon. Erstmal handelte es sich um einen Stromausfall, der scheinbar anzuhalten schien. Und dann kam aber doch sehr schnell auch die Nachricht von EDIS, dass es sich hier um einen Anschlag handelt und der Stromanschluss nicht schnell wiederherzustellen ist. Gut, dann bin ich natürlich auf dem schnellsten Wege in die Fabrik und dann galt es, die Krise letztlich hier vor Ort zu managen.
Und dann haben Sie Mitarbeiter getroffen, die auch nicht genau wussten, was Sache ist. Wie war dann der Moment, wo Sie erfahren haben, was die Ursache für diesen Stromausfall ist?
Ja, also wie gesagt, es war dann relativ schnell klar seitens der EDIS. Der Informationsaustausch war auch wirklich sehr, sehr gut, dass es sich um einen Anschlag handelt. Und wir waren ja auch nicht die einzigen Betroffenen. Die umliegenden Gemeinden waren ja dann auch eine gewisse Zeit komplett stromlos, wie auch das GVZ hier in Freienbrink Süd. Erster Schritt war natürlich, das Werk zu evakuieren. Die Mitarbeiter der Nachtschicht sind dann nach Hause gefahren. Die Mitarbeiter der Frühschicht, die gerade ankamen, hat man dann auch wieder nach Hause geschickt, weil uns sehr schnell klar war, dass an dem Tag keine Produktion mehr stattfinden würde.
Waren Sie genauso überrascht wie, ich denke, der größte Teil der Öffentlichkeit, dass man eine Fabrik dieser Größenordnung mit dem Anzünden eines einzigen Strommastes ausschalten kann?
Ja, natürlich. Also man rechnet damit nicht. Es gibt Notfallpläne und die haben auch bei uns gegriffen. Deswegen bestand eben auch zu keinem Zeitpunkt ein wirkliches Risiko, kein Umweltrisiko. Und natürlich haben wir redundante Systeme. Auch die EDIS hat redundante Systeme. Aber meines Wissens nach planen wir in Deutschland Infrastruktur nicht anschlagsicher. Und das war letztlich die Konsequenz.
Sie hätten jetzt auch die Forderung, dass da umgedacht wird, dass Sie einen weiteren Stromanschluss von einer anderen Seite bekommen?
Naja, diese Diskussionen werden jetzt genau geführt. Wir müssen uns die kritische Infrastruktur anschauen. Da geht es ja nicht nur um Tesla. Es war ja auch, wie gesagt, die Öffentlichkeit auch davon betroffen. Die Bekenner selbst sehen das ein Stück weit als einen Kollateralschaden, aber es war explizit ein Krankenhaus in Erkner, in Rüdersdorf, Pflegeheime. Da wurden wirklich billigend in Kauf genommen, dass Menschen dabei hätten ums Leben kommen können. Von daher gilt es ganz, ganz klar, dass man diese kritische Infrastruktur überprüft und schaut, wie man das sicherer gestalten kann.
Tesla ist nun seit 4 Jahren ungefähr hier. Vor 4 Jahren waren die Rodungen abgeschlossen und es wurde tatsächlich mit dem Bau begonnen. Hat es Tesla in dieser Zeit nicht geschafft, zu einem guten Nachbarn für die Region zu werden?
Ja, ich hoffe, dass es nicht so ist. Also ich denke, wir sind ein guter Nachbar. Was aber definitiv der Fall ist, ist, dass es einfach vielleicht noch einen falschen Informationsstand gibt, falls einen Kenntnisstand gibt, der in der Nachbarschaft, aber allgemein in der Bevölkerung, was die Fabrik hier letztlich bedeutet, was hier auch passiert. Es gibt vor allen Dingen eben auch sehr viele falsche Informationen in Bezug auf Umwelt, in Bezug auf Wasser und Arbeitsplätze, Sicherheit. Und ja, da haben wir sicherlich noch einiges gemeinsam, aber auch mit Behörden und den öffentlichen Trägern hier Arbeit vor uns, dass wir diese Missverständnisse aufklären.
Apropos öffentliche Träger, ein wichtiger öffentlicher Träger für Sie ist der Wasserverband Strausberg-Erkner, der sich vor 14 Tagen an die Öffentlichkeit gewandt hat mit dem Hinweis, dass Sie zu hohe Grenzwerte im Abwasser haben, was wiederum bei Umweltschützern, bei der Bürgerinitiative vor Ort für massive Kritik sorgt. Wie kommt es dazu? Warum ist so ein großes Unternehmen nicht in der Lage, beim Abwasser aufzupassen?
Ursprünglich haben wir in unserem Anschlussvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner, kurz WSE, vertraglich Abwassergrenzwerte vereinbart, die typisch sind für Industrieabwässer. Wir erzeugen in unserer Fabrik oder erzeugten im ursprünglichen Planungsstand sowohl der haushaltsübliche Sanitärabwässer und Industrieabwässer. Um die Gesamtwassermenge, die wir in unserer Fabrik verbrauchen und damit letztlich auch in der Region hier verbrauchen, zu reduzieren, haben wir unsere Abwasserbehandlungsanlage, die es ohnehin gab, im Laufe dieser kurzen Zeit jetzt immer weiter technologisch aufgerüstet, sodass wir in der Lage sind, durchschnittlich 90%, aber phasenweise sogar bis zu 100% unseres gesamten industriellen, sprich des Prozessabwassers, zu recyceln. Das heißt, Der Abwasserstrom aus der Fabrik besteht kaum noch aus industriellen Anteilen, die sowohl gereinigt wurden, aber eben auch recycelt wurden, sondern fast ausschließlich aus sanitären Komponenten. Ähnlich wie bei jedem Bürger hier zu Hause. Und die beiden Grenzwerte, um die es geht, dabei handelt es sich um sogenannten refraktären Phosphor und Stickstoff, die sehr typische Komponenten sind eben in Sanitärabwässern. Aber wie gesagt, unser Vertrag basierte auf Industrieabwässern und somit sind die Grenzwerte, um die es jetzt geht, nicht übertragbar auf das Abwasserverhältnis, was wir jetzt haben.
Also kurz gefasst, wenn ich es richtig verstehe, weil Sie jetzt weniger Abwasser verbrauchen, produzieren Sie Abwässer mit deutlich zu hohen Grenzwerten.
Aber eben Belastungen im Bereich Stickstoff und refraktären Phosphor, so wie sie auch im Haushaltsbereich vorkommen. Wenn wir dem jetzt entgegenwirken wollen, könnten wir den Recyclinggrad auch wieder zurückfahren und würden dann wieder gemischte Industrieabwässer erzeugen, so wie sie ursprünglich letztlich geplant waren. Das wiederum hätte aber zur Folge, dass wir als Fabrik deutlich mehr Wasser verbrauchen würden. Und ich glaube, das will in der Region hier gerade gar keiner.
André Thierich ist heute unser Gesprächspartner vis-à-vis. Mein Name ist Andreas Oppermann. Sie planen, Herr Thierich, ja auch noch weitergehende Dinge mit dem Wasser. Es soll einen kompletten Abwasserkreislauf geben. Wie ist da der Planungsstand?
Wir nennen es Phase 2, den Ausbau der Fabrik, für das gerade auch das bundesemissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren läuft. Und wir rechnen in den nächsten Monaten mit dem Erhalt der Genehmigung. Das umfasst dann letztlich den Ausbau der Fabrik, dem existierenden Grundstück von der nördlich aktuell bebauten Fläche. Und dort planen wir noch umfangreicher das Wasser, was dort verwendet wird, zu recyceln, sodass wir wirklich einen komplett geschlossenen Wasserkreislauf erzeugen können. Das wiederum ist die Basis dafür, dass wir in der Lage sind, trotz Ausbau der Fabrik ohne weitere oder zusätzliche Wassermengen auszukommen. Also das Wasser, die Wassermenge, die wir über den Anschlussvertrag in dieser Ausbaustufe genehmigt bekommen haben, würden wir nicht hinausgehen. Wir kämen mit dieser Wassermenge aus, viel mehr sogar noch. Wir befinden uns in Verhandlungen mit dem WSE darüber, dass wir sogar vertraglich vereinbarte Wassermengen wieder zurückgeben können, sodass diese für kommunale Entwicklungsprojekte zur Verfügung stehen.
Tesla behauptet ja auch immer, dass es weniger Wasser braucht zur Herstellung eines Autos als andere Hersteller. Wie valide sind die Zahlen? Wer misst so etwas?
Also wir messen natürlich unsere eigenen Zahlen und nahezu alle Unternehmen veröffentlichen mittlerweile Umweltberichte. Und aus diesen Kennzahlen lässt sich ableiten, dass wir ca. 30-40% weniger Wasser verbrauchen pro produziertem Auto. Es gibt andere Kennzahlen, verbrauchte Wassermenge pro Beschäftigtem beispielsweise, wo wir in der Region auch sehr, sehr gut dastehen. Und ein Vergleich, den haben wir nicht gezogen, der neulich auch in einem Artikel gezogen wurde, war, dass wir weniger als die Hälfte Wasser verbraucht haben im vergangenen Jahr, um 200.000 Autos herzustellen, als der größte Spargelbetrieb hier in der Region. Und ich finde, das ist auch ein ganz passender Vergleich.
Was ursprünglich hier auf dem Gelände geplant war, war ja auch ein Güterbahnhof. Dafür wollten Sie jetzt eine neue Fläche bebauen mit einem Güterbahnhof. Dagegen haben sich die Grünheider entschieden. Warum wollen Sie jetzt auf einmal einen Güterbahnhof außerhalb des eigentlichen Geländes haben?
Das ist gar nicht so kompliziert. Wir haben es jetzt gerade erst Ende Januar, Anfang Februar gesehen, wie empfindlich mittlerweile auch globale Lieferketten geworden sind. Wir waren letztlich gerade erst zu einem zweiwöchigen Produktionsstopp gezwungen, weil der Schiffverkehr ja jetzt über Afrika, über das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet wird, aufgrund der Angriffe der Houthi-Rebellen im Roten Meer. Wir merken einfach immer mehr, globale Lieferketten werden empfindlich, sodass wir einfach auch eine größere Vor-Ort-Lagerhaltung zur Absicherung der Produktion realisieren wollen. Der Güterbahnhof, der sich immer noch realisieren ließe auf dem Grundstück, lässt aber nur Kurzzüge zu. Der große Güterbahnhof könnte A, mehr Warenumschlag erzeugen und ließe auch Langzüge zu, sodass wir einfach eine deutlich bessere logistische Ausnutzung realisieren könnten.
Bedeutet das, dass der kleine Bahnhof mehr Lkw-Verkehr zur Folge hätte oder ließe sich der Lkw-Verkehr, so wie Sie es ja ursprünglich mal geplant hatten, mit dem neuen Bahnhof auch auf dem alten Bahnhof fast vollständig reduzieren?
Das wäre eben nicht möglich. Also mit dem größeren Bahnhof wären wir wirklich in der Lage, bis zu 1.000 LKWs pro Tag den Straßenverkehr zu entlasten. Mit dem kleineren Güterbahnhof wäre das nicht in dem Umfang möglich.
Jetzt haben sich die Grünheider dagegen entschieden. Was machen Sie jetzt mit der Geschichte? Sie sagten, Sie könnten natürlich jetzt einen kleineren Bahnhof bauen, aber dann würden Sie die Grünheider mit mehr LKWs belasten. Wie kommen Sie aus dieser Zwickmühle raus?
Auch das ist etwas komplexer, das Thema. Dieser B-Plan, der in der Bürgerbefragung ja letztlich zur Abstimmung stand, umfasst ja überhaupt nicht nur das Grundstück, was wir möglicherweise erwerben wollen für den Bau des Bahnhofs, einer Logistikfläche und auch von Sozialgebäuden, sondern es umfasst auch öffentliche Infrastruktur. Die Landstraße im Norden, die Verlegung des Bahnhofs und weitere Straßenprojekte, also alles im Landesbetrieb Straßenbau, genauso wie der Deutschen Bahn. Und wir haben uns das Feedback natürlich aus der Gemeinde geholt, aus der Gemeindeversammlung, aber auch direkt aus der Gemeinde. Und die beiden Hauptkritikpunkte an der Stelle waren ja die Rodung des Waldes, genauso wie der Wasserverbrauch. Und dem haben wir uns gestellt und haben geschaut, ob wir da an der Planungsgrundlage etwas ändern können.
Und sind Sie zu Ergebnissen gekommen?
Sind wir. Wir haben gemeinsam eben mit dem Planungsträger der Gemeinde Grünheide, der Deutschen Bahn und dem Landesbetrieb Straßenwesen einen neuen Vorschlag erarbeitet. Dieser beinhaltet, dass der vom Forst als besonders schützenswerte oder erhaltenswerter Wald diese Gebiete eben nicht gerodet werden. Knapp 50 Hektar Wald, die in der ursprünglichen Planung hätten gerodet werden sollen, können nun erhalten bleiben. Damit entfällt, dass wir ein Logistikzentrum bauen und auch die Sozialgebäude. Und letztlich bleibt nur noch im Süden der Güterbahnhof bestehen. Aber, und das ist das Wichtige, die gesamte öffentliche Infrastruktur ist weiterhin Bestandteil dieses B-Plans, sodass der Straßenverkehr so wie geplant entlastet werden kann.
Das bedeutet dann aber, dass Sie zur Lagerhaltung hier in der Region noch anderweitig Flächen oder Liegenschaften brauchen. Ansonsten geht dieser Plan, den Sie gerade erzählt haben, ja nicht auf.
Ja, das müssen wir uns jetzt eben genau anschauen, ob wir auf der existierenden Fläche, die schon einen B-Plan hat, da noch in der Lage sind, eventuell durch alternative Gebäudehöhen oder eine andere Flächennutzung noch in der Lage sind, Logistik auf der existierenden Fläche zu realisieren. Denn das Material mit dem Zug hierher bringen, um es dann wieder mit dem LKW da wegzufahren, das macht dann auch recht wenig Sinn. Das wäre es dann zu prüfen. Aber wir denken nach wie vor, dass wir damit den Straßenverkehr, wie eben schon gesagt, sehr, sehr deutlich entlasten können.
Herr Thierich, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.